Ja, liebe Geschwister, dann darf auch ich euch das letzte Mal in diesen Räumlichkeiten ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und allen eine gesegnete Gemeinschaft wünsche mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Ja, wie soll ich sagen? Meine Vorbereitungen auf den heutigen Predigtext, auf den heutigen Gottesdienst, ja, wie soll ich es ausdrücken, war etwas aufregend. Um nicht vielleicht zu sagen, war sogar etwas spannend. Aber mal der Reihe nach. In Matthäus 28, in diesen Versen 16 bis 20, das sind ja übrigens die letzten Verse in diesem Evangelium, da bekommen ja die 11 Jünger, die zusammen mit Jesus Christus auf dem Berg da stehen, bekommen also einen enormen Horizont präsentiert. Wenn es da heißt, darum geht hin, macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und die Jünger bekommen also etwas gesagt, was über ihr normales menschliches Denken hinausgeht. Jesus erweitert ihren kleinen Horizont um seine Perspektive. So, und wenn wir jetzt hineinschauen in die Apostelgeschichte, dann wissen wir, zunächst war es das Gemeindebild, was begann Konturen anzunehmen. Und dieses Bild, was sich dann so in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden weiterentwickelte. Das Projekt Gemeinde, im Grunde genommen das große Thema der letzten 2000 Jahre. Und das Evangelium blieb also nicht in Jerusalem, wo es also seinen Anfang nahm. Es blieb auch nicht in den nächsten Orten, Judäa und Samarien, sondern, wie wir es auch vorhin gehört haben, bis ans Ende der Welt. Bis dahin ging also das Evangelium. Und jetzt ist es mal interessant, die Missionsgeschichte zu verfolgen, besonders die Missionsgeschichte so der ersten 2, 3 Jahrhunderte. Und da habe ich mir sagen lassen, dass auch hier und da einige römische Soldaten, ja, das unter anderem das Evangelium mit hinübergebracht haben über die Alpen, sodass es also auch zu uns Heiden kam. Dass wir heute in Deutschland das Evangelium wieder verlieren oder vielleicht muss man sogar sagen, schon verloren haben, ist natürlich ein anderes Thema. Und ist auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr traurig, das feststellen zu müssen. Aber im Römischen Reich war es auch damals schon, wurden die Armeen, nicht, das war so ein Zusammenballung, so ein Konglomerat aus unterschiedlichen Schichten, die wurden damals schon global verschoben, wie es heute auch ist, üblich ist. Und dann haben sie sich irgendwo, was weiß ich, zwischen Baden-Baden und Köln niedergelassen, hatten dort ihre Garnison. Ja, und dann war doch der, so wie ich mir habe sagen lassen, war doch der eine oder andere römische Soldat, war wirklich Salz und Licht für damals, ja, man muss es so sagen, für das damals finstere, dunkle Germanien. Und hier und da kamen in der Tat Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und was jetzt interessant ist, liebe Geschwister, dass auch die Bibel Christen erwähnt in den römischen Armeen. Das beginnt ja mit diesem Hauptmann von Kapernaum. Gut, wir würden jetzt nicht unbedingt sagen, er hat so diese klassische Wiedergeburt erlebt, wie wir das heute so sagen. Aber was hat Jesus Christus von ihm gesagt? Nicht solch einen Glauben habe ich bislang in Israel nicht gefunden. Und dieser Hauptmann zu Kapernaum, dieser römische Hauptmann, muss auch ein sehr gottesfürchtiger Mann gewesen sein. Und dann gehen wir in die Apostelgeschichte wieder hinein und dann begegnet uns ja dieser Cornelius, auch sehr bekannt, dieser Hauptmann Cornelius, der wird auch als ein frommer, als ein gerechter, als ein gottesfürchtiger Mensch beschrieben. Und in seinem Haus fand eben sogar eine Erweckung statt. Er war auch sehr angesehen im jüdischen Volk. Und noch einige Kapitel weiter in der Apostelgeschichte, da haben wir ja den Kerkermeister von Philippi, da wird jetzt nicht erwähnt, dass er ein römischer Hauptmann war, aber man geht einfach davon aus, dass er ein römischer Hauptmann war, der dann diesen Posten da innehatte. Es war auch damals römische Praxis, nicht dass ausgediente römische Hauptleute eben mit solchen Posten bekleidet worden sind, wie hier also als Gefängnisaufseher. Und jetzt kommen wir allmählich zu dem Punkt, wo ich vorhin sagte, also meine Vorbereitungen waren ein bisschen aufregend, ein bisschen, ja, vielleicht sogar ein bisschen spannend. Ich habe jetzt diesen Text weiter verfolgt, habe ihn auch zu Ende geführt. Und dann legte ich mich abends ins Bett und ich bekam keine Ruhe über einen Mann, es gibt nämlich noch einen römischen Hauptmann. Und ich bekam keine Ruhe darüber. Immer wieder gingen die Gedanken um diesen römischen Hauptmann, den ich gleich erwähne, vielleicht wisst ihr es auch schon. Auf jeden Fall, die Gedanken gingen immer drumherum. Und am nächsten Morgen sprach ich mit Brunhilde darüber und sie sagte schlicht und einfach zu mir, es könnte doch sein, dass der Herr das Geld so gelenkt hat, dass du jetzt über diesen einen römischen Hauptmann sprechen sollst. So, dann habe ich also den Predigtext, der eigentlich für heute vorgesehen war, Matthäus 28, 16 bis 20, ausgearbeitet, aber zur Seite gelegt und habe mir jetzt diesen einen römischen Hauptmann genommen. Es ist nämlich dieser Centurio unter dem Kreuz Jesu Christi. Ich bin von diesem Mann nicht losgekommen. Immer wieder habe ich an diesen Mann denken müssen. Und auf diesen einen Mann, liebe Geschwister, wollen wir uns heute Morgen nämlich mal konzentrieren. Das ist ja ein Mann, der nicht so in Erscheinung tritt. Und der vielleicht auch nicht so diesen Bekanntheitsgrad hat, wie die Leute, die wir vorhin erwähnt haben. Der Hauptmann zu Kapernaum, der Hauptmann Cornelius, der Kerkermeister zu Philippi. Aber ich war überrascht und sehr freudig überrascht, nicht was der Herr, und es ist ja nur ein Vers, den wir heute Morgen betrachten, was der Herr in diesen einen Vers hineinlegt. Es ist immer wieder faszinierend, das zu erleben und das zu sehen. Deswegen sage ich ja immer wieder, die Vorbereitungen sind ein unheimlicher Gewinn. Unheimlicher Gewinn. Und ich denke, dieser Centurio, der hat wohl nie gedacht, als er an diesem besonderen Freitag, nicht an diese am Passafest des Jahres 30, als er da seinen Dienst begonnen hatte, dass er einmal einen Platz in dem wichtigsten Buch der Weltgeschichte finden würde. Der wäre nie auf die Idee gekommen, dass der irgendwann mal in der Bibel landet. Und er hat es tatsächlich geschafft. Er taucht wirklich in der Bibel auf und das nicht nur einmal, liebe Geschwister, sondern gleich dreimal. Alle drei synoptischen Evangelien berichten von diesem römischen Hauptmann unter dem Kreuz, von diesem Centurio. Und zwar eben Matthäus, Markus und Lukas. Natürlich jeder so mit seinem besonderen kleinen Akzent. Und ich denke mal, dieser Centurio ist zunächst mal insofern wichtig, weil er ja eigentlich zunächst mal ein neutraler Zeuge ist. Er war zunächst mal nicht pro und nicht contra Jesu Christi eingestellt. Man muss eigentlich sagen, eigentlich interessierte ihn das Ganze überhaupt nicht, was da abläuft. Nicht? Wir können uns solch einen Mann vorstellen, der hat im Namen des römischen Staates sicherlich schon viele hingerichtet. Also das interessierte den womöglich überhaupt nicht. Aber, und so insofern war er sicherlich zunächst mal auch gar nicht pro und contra Jesu Christi eingestellt. Und erst im Nachhinein, im zweiten Teil dieses gesamten Geschehens, wird dieser Mann ja zu einem Bekenner Jesu Christi. Und worauf setzen jetzt Matthäus, Markus und Lukas ihre Akzente? Lukas legt ja den Schwerpunkt darauf, dass Jesus Christus ein gerechter Mensch ist und überliefert uns den Satz des Centurio, und zwar aus Lukas 23, Vers 47, da heißt es so: Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein gerechter Mensch gewesen. Also Gottes Lob in Verbindung hier mit diesem Bekenntnis des Centurio. Und von Markus haben wir eigentlich diesen militärischen Fachausdruck Centurio. Und Centurio bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als Hauptmann zu sein über eine Soldatenabteilung von 100 Mann. Und Markus berichtet auch noch, wie dieser Centurio am Kreuz stand und alles sehr genau beobachtete und auch sehr beeindruckt war von der Art und Weise des Sterbens Jesu Christi. Und von ihm wird dann berichtet in Markus 15, Vers 39, der Hauptmann aber, der dabei stand ihm gegenüber und sah, dass er so geschrien hatte und verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und jetzt kommen wir noch zu Matthäus. Und Matthäus setzt wieder einen etwas anderen Akzent, denn bei Matthäus ist es nicht der Hauptmann alleine, sondern seine ganze Truppe, die das da alle mitbekommen und die das alles zusammen erleben und die dann alle am Schluss sagen. Und um diesen Vers soll es heute Morgen gehen, Matthäus 27, Vers 54. Ja, Matthäus 27, Vers 54. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesu bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und wir wollen heute Morgen wirklich mal diesen Versuch unternehmen, aus diesem ganz großen Geschehen, was da zwischen Donnerstagabend und Freitagabend da abgelaufen ist, eben diese kleine Szene herausgreifen, eben diesen Mann, diesen einen Vers 54 aus dem 27. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Nochmal dieser Vers, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und wir wollen uns an dieser Stelle einmal fragen, was diesen römischen Zenturio unter dem Kreuz wirklich kennzeichnet. Drei Punkte wie immer. Drei Punkte. Der Zenturio war sicherlich ein Mann, für den dieser besondere Freitag ja zunächst mal ein Tag war, der wie jeder andere Tag auch begann. Dann zweitens war der Zenturio sicherlich ein Mann, für den diese Hinrichtung aber keine Hinrichtung war wie jede andere. Und drittens, der Zenturio war ein Mann, für den schließlich dieser Tag doch kein Tag war wie jeder andere. So wollen wir mal an diesen einen Vers herangehen. Also, erster Punkt, ein Tag, der wie jeder andere war oder wie jeder andere begann. Liebe Geschwister, mal folgende Überlegung. Wenn jeder einmal so sein Alter betrachtet, sagen wir mal angefangen von den 20-Jährigen, um nur mal eine Altersspanne zu nehmen, angefangen von den 20-Jährigen bis zu den 80-Jährigen, sagen wir mal, dann hast du je nach Alter schon zwischen 7.000 und 30.000 Tage gelebt. Jetzt einmal die Frage, was würdest du sagen, wie viele Tage davon, sage ich mal, so ganz besonders herausstachen, von denen du jetzt ganz spontan Datum, Ort, Inhalt, Emotionen benennen könntest? Ich denke, liebe Geschwister, das wären also nicht viele Tage. Das sind also bestimmt nicht viele Tage, die so ganz besonders herausfallen, die so total anders sind, die so ganz besonders herausstechen. Ich denke, die allermeisten Tage waren doch wie jeder andere auch. Ja, und so war es auch am besagten Freitag für den Zenturio. Das war zunächst mal ein Tag, tja, der wie jeder andere auch begann. Er machte ganz normal da seinen Job, seinen Dienst als Chef einer Soldatenabteilung über 100 Mann. Und nach römischer Praxis war es damals so, dass bei einer Hinrichtung ein Hauptmann zugegen sein musste, das war er eben jetzt. Und er wird diesen Job, diesen brutalen Job, muss man ja schon sagen, einer Exekution nicht zum ersten Mal durchgeführt haben. Das können wir uns also wirklich ganz gut vorstellen. Und so schaute er auch an diesem Tag da, an diesem Freitag schaute er in seinen Terminkalender hinein und stellte fest, dass schon für den Freitagnachmittag zwei Hinrichtungen angesetzt waren. Nur merkte er, dass es diesmal ja etwas mit Aufregung und etwas mit Stress verbunden war, die ganze Sache, denn die Religionsbehörde hatte ganz schnell und für eine Behörde äußerst schnell in der Nacht von Donnerstag auf Freitag noch einen Prozess durchgezogen und ein drittes Hinrichtungsurteil gefällt, das dem Zenturio dann mitgeteilt wurde. Aber wie gesagt, man muss sagen, ob der nun zwei oder drei hinrichtete, das machte für ihn keinen großen Unterschied. Und so marschierte der Zenturier an diesem Tage Richtung Golgatha ab, wahrscheinlich mit 12 Mann, für jeden hinzurichtenden 4 Leute, das war damals auch so römische Praxis. Und wir können uns gut vorstellen, wie die mit den Gefangenen umgegangen sind. Und wir wissen ja, dass einer, nämlich unser Jesus Christus, da besonders auffällt, der schon extrem schwach war, nicht der diesen Querbalken also nicht mehr zur Hinrichtungsstätte tragen konnte. Und nun hatte man ja damals das Recht der Requiration, das heißt also, dass man aus den Umstehenden ohne großes Nachfragen, ohne große Aufforderung da jemanden nehmen konnte, nicht, und der dann, wie in diesem Beispiel, diesen Querbalken tragen musste, und das war damals kein anderer als Simon von Kyrene. Und über das weitere grausame Geschehen brauchen wir an dieser Stelle nicht zu berichten, ist auch nicht Gegenstand. Übrigens ist ja auch ganz interessant, dass die eigentliche Kreuzigung Jesu Christi ja nur mit einem knappen Satz erwähnt wird: Sie kreuzigten ihn. Nicht mehr Details und mehr Farbe und mehr Ausschmückung und mehr Aktion und mehr Programm liefert die Bibel dazu nicht. Und jetzt müsste man eigentlich diesem Centurio dazu rufen, nicht wahr, Centurio, du hast überhaupt keinen blassen Schimmer, was da geschieht. Woher sollst du das auch wissen? Woher sollst du wissen, dass du ein Puzzleteil bist in diesem einzigartigen, göttlichen Plan von Ewigkeiten vorherbestimmt? Woher sollst du das überhaupt wissen, Centurio? Du hast überhaupt keine Informationsquelle. Dir stehen da überhaupt keine solche Quellen zur Verfügung. Aber der Zenturium, wie auch jeder andere Mensch, liebe Geschwister, braucht Informationen, sonst bleibt dieses ganze Geschehen um Golgatha, bleibt das wirklich für den Menschen und auch für den Zenturio da vollkommen im Dunkeln. Und deswegen heißt es immer wieder im Neuen Testament, Gott hat es uns wissen lassen. Nehmen wir nur mal eine ganz berühmte Stelle, Epheser 1, Vers 9. Epheser 1, Vers 9, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus festgesetzt hat. Also Gott teilt uns also mit, was er sich von Ewigkeit also wirklich vorgenommen hat. Und der Apostel Petrus sagt das, drückt das so aus in seinem ersten Brief, in dem Kapitel 1, Vers 20, Christus ist zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde. Das heißt, es gab von vornherein einen Beschluss, dass wirklich das Kreuz die Mitte des Heils, des gesamten Heilsgeschehen ist und somit der Mensch also wirklich die Möglichkeit hat, die Beziehung zum lebendigen Gott in Ordnung zu bringen. Und dieser Beschluss galt auch dem römischen Centurio. Und so soll an diesem ganz besonderen Freitag ein Plan ausgeführt werden, ein göttlicher Plan ausgeführt werden, das sogar den römischen Centurio mit einschließt, liebe Geschwister. Und ich denke, da wird etwas sichtbar. Da wird etwas sichtbar, was der Apostel Paulus später in seinem Römerbrief gesagt hat, und zwar in dem Kapitel 5, Vers 8. Dieses bekannte Wort, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es war eben nicht so, liebe Geschwister, dass der Mensch bittend um Hilfe vor Gott stand, sondern dass er, ja, es war genau umgekehrt, dass er wirklich strotzend vor Selbstbewusstsein seit 1. Mose 3 den Weg als Sünder geht. Aber Jesus Christus verfolgte unbeirrt von Ewigkeit her seinen Plan. Und so steht auch über dem Centurio, liebe Geschwister, dieses Wort, dieses prophetische Wort des Propheten Jesaja, ich habe dich je und je geliebt. So steht dieses Wort auch über diesem römischen Centurio. Und man möchte ihm wieder zurufen, Centurio, weißt du das? Natürlich, Centurio, kannst du das nicht wissen. Denn auch dieser Tag begann zunächst mal ganz normal, wie jeder andere Tag in deinem Leben auch. Und dieses, liebe Geschwister, dieses, ich habe dich je und je geliebt, das wird im Grunde genommen noch unbegreiflicher, wenn man sich wirklich diese Menschen mal vor Augen hält, den Menschen allgemein. Ja, es ist richtig, es gibt sympathische Menschen, es gibt nette Menschen, es gibt anständige, hilfsbereite, interessante Menschen, alles richtig. Aber wenn wir einmal genauer hinschauen, liebe Geschwister, wenn wir die Nachrichten hören, nicht wenn wir geschichtliche Fakten zur Kenntnis nehmen, wenn wir Lebenserfahrungen machen, dann muss man doch sagen, was ist der Mensch für eine eigenartige, dem lebendigen Gott widerstrebende Natur? Und wir leben das heute umso stärker. Und jetzt passiert hier in dieser Geschichte etwas Besonderes. Wir haben ja hier im Grunde genommen zwei verschiedene Gruppen. Wir haben einmal hier diese Gruppe der jüdischen Haute Volée, wozu eben auch diese geistlichen Führer des jüdischen Volkes gehören, die also da an diesem Tage froh waren, dass sie diesen juristischen Prozess über die Bühne gebracht haben und dass sie jetzt in aller Ruhe in die nächsten Feiertage gehen können. Und dann versprühen sie noch ihren giftigen Hohn und Spott, indem sie also da sagen, hilf dir doch selber, steige dann gefällig selbst vom Kreuz herab und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir diese Gruppe der römischen Soldaten, von denen, bleiben wir jetzt bei dem Zenturier, von denen der Zenturier also sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und liebe Geschwister, das finde ich jetzt bemerkenswert, das finde ich jetzt interessant. Hier erkennen wir nämlich, dass in dem Augenblick des Sterbens Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha die bisherige Begrenzung des Heils auf das jüdische Volk plötzlich gesprengt wird. Ja, wir erleben das genau das, was unser lebendiger Gott immer wieder im Neuen Testament gesagt hat. Er ist zunächst mal in sein Eigentum gekommen, das heißt, er ist zunächst mal für sein Volk gekommen. Aber dann heißt es weiter, aber die Mehrheit hat ihn also nicht aufgenommen. So, und jetzt steht plötzlich der römische Zenturio da, jemand, der eben nicht aus diesem jüdischen Volk ist und sagt am Ende des gesamten Geschehens ja tatsächlich Gottes Sohn. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wir werden nachher am Ende nochmal etwas näher auf diese Aussage noch zu sprechen kommen. Und das sagte er natürlich nicht im Spott, sondern das sagte er wirklich mit allem Ernst. Und wir wissen, am Kreuz hat Jesus Christus im Psalm 22 gebetet und da heißt es unter anderem in dem Vers 28, es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden und vor ihm anbeten aller Geschlechter Heiden, inklusiv des römischen Zenturiers. Und kurze Zeit später, erhält ein Amtskollege von diesem römischen Centurio unter dem Kreuz, ein Hauptmann der italienischen Truppe in Caesarea Maritima, Besuch. Der Apostel Petrus, ein Jude, übertritt die Hausschwelle dieses römischen Hauptmannes, nämlich dieses Cornelius. Und er erlebt in seinem Hause eine Erweckung. Und der Apostel Petrus kann dann in der Apostelgeschichte 10, Vers 34 folgende sagen, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und wir wissen, was der Apostel Petrus verbal dafür Prügel bekommen hat. Aber am Ende der ganzen theologischen Diskussion hierüber heißt es dann nur ein Kapitel weiter in Apostelgeschichte 11, Vers 18, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Tja, und wieder muss man dem Centurio zurufen, Centurio, hast du überhaupt eine Ahnung, dass du in deiner Person quasi als der große Vertreter der heidenchristlichen Gemeinde hier stehst, weißt du überhaupt, was da mit dir passiert? Nein, Centurio, du kannst auch gar keine Ahnung haben, woher solltest du? Du hast überhaupt keine Informationenquelle darüber. Das ist der erste Punkt bei dem Centurio, nicht der Tag, der zunächst mal begann, wie jeder andere Tag auch. Aber, und damit komme ich zum zweiten Punkt, ich denke, er merkt schon, diese Hinrichtung ist nicht wie jede andere Richtung auch. Er hindert auch. Er versteht irgendwo die ganze Welt nicht mehr. Er sagt, diese Hinrichtung ist nicht so ganz normal. Vor langer Zeit las ich mal in einem Spiegel, und zwar ein Journalist hatte dort Folgendes gesagt: Eines lässt sich mit Sicherheit über die Kreuzigung Jesu Christi aussagen. Es handelt sich dabei um den berühmtesten Tod der Weltgeschichte. In der Tat, nicht, was ist bis zum heutigen Tage, was wird bis zum heutigen Tage über den Tod Jesu Christi gesprochen, diskutiert, geredet, was weiß ich, geschrieben, Filme werden gemacht, denken wir an die Passion Jesu Christi. Ob das jetzt zu begrüßen ist, kann man Fragezeichen hintermachen. Wenn man sich natürlich all die Interpretationen anschaut, die bezüglich dieses Filmes Passion Jesu Christi so im Laufe der Jahrzehnte gemacht worden sind, dann mache ich natürlich ein großes Fragezeichen dahinter. Denn die einen konsumieren diesen Film als einen Horrorfilm und vergessen ihn da wieder. Für die nächsten ist es wirklich ein fanatischer Justizirrtum. Und die anderen sind tief beeindruckt, nicht von der Art und Weise, wie sie immer sagen, wie dieser gute Mensch gestorben ist. Aber dann gehen sie auch wieder zur Tagesordnung übrig. Und andere, das finde ich hochinteressant. Und andere, das sind vor allen Dingen ja gerade religiös geprägte Menschen, die sich unheimlich ärgern, dass immer wieder dieses Kreuz in den Mittelpunkt gestellt wird und sagen: Muss das denn sein? Muss immer wieder permanent dieses Kreuz da hervorgehoben werden? Jesus, wir können doch auch noch über anderes reden, was Jesus Christus betrifft. Er hat doch so viel Gutes getan, er hat doch so viel gute Sätze, er hat doch so viel gute Sprüche getan. Warum immer und immer wieder dieses Kreuz in der Mitte? Und gerade bei den religiös geprägten Menschen. Und ganz anders der Apostel Paulus. Ganz anders. 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und so wie für den Journalisten da in dem Spiegel der Tod Jesu Christi kein normaler Tod war, ja, so war es eben für den Centurio, der sicherlich schon viele im Namen des römischen Staates hingerichtet hat, ja, diese Hinrichtung keine normale Hinrichtung. Diesmal merkte er, war für ihn irgendwie alles anders, irgendwie verstand er das alles nicht mehr so recht. Schon allein das rein Äußerliche, liebe Geschwister. Plötzlich wurde es stockdunkel über dem Hügel von Golgatha. Wir wissen, die Erde fing an zu beben. Felsrisse taten sich auf. Einzelne Gräber gingen auf. Der Vorhang im Tempel zerriss. Gut, nicht von alledem hat der Centurio was mitbekommen, das ist richtig. Und dann der Hingerichtete selbst, liebe Geschwister. Ich kann mir vorstellen, schon sein erster Satz hatte den Centurio zutiefst bewegt, als Jesus Christus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich kann mir vorstellen, dass der Centurio auf diese Begebenheit zwischen Jesus, Johannes und der Mutter Maria mitbekommen hat. Und ich kann mir ebenso gut vorstellen, dass er aufmerksam zugehört hat, als dann dieser eine Hingerichtete da, als er dann wirklich, oder dieser Mitgekreuzigte, als er wirklich, ich sag's mal so, seinen Platz im Paradies erbat. Und er dann diese für ihn sicherlich eigenartige Antwort Jesu Christi hörte: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wahrscheinlich hat er auch vernommen, wie Jesus Christus im Psalm 22 gebetet hat. Und dann dieser letzte Satz: Es ist vollbracht. Das alles hatte er mitbekommen. Dann hatte er auch alles Weitere noch mitbekommen. Nicht diesen Hohn und diesen Spott der jüdischen Hot Volée. Und dann diese aufgewühlte Volksmenge und dieses Herumstehen und dieses Herumgaffen da unter dem Kreuz. All das hatte er mitbekommen. Aber wie sollte der Centurio, liebe Geschwister, wie sollte er da die Welt verstehen? Wer deutete ihm diese äußeren Zeichen, die er da gesehen hat? Da war niemand da. Und das kommt mir da so vor, bei dem Centurium, so, als wenn du da so irgendwo mal einige Krankenwagen stehen siehst. Du siehst da eine Polizeiabsperrung und irgendwo qualmt es aus einem Fabrikgebäude oder aus einem Wohngebäude und du siehst Menschen da aufgeregt hin und her laufen, weißt irgendwie, ahnst irgendwo, da stimmt was nicht. Aber jetzt brauchst du doch jemanden. Jetzt brauchst du einen Insider, jetzt brauchst du einen Informanten, der dich genau aufklärt, der dir genau sagt, was da passiert ist. Und so auch bei dem Centurio. Der bräuchte im Grunde genommen auch ihn. Wer deutete ihm wirklich all diese äußeren Zeichen, die er da gesehen hat? Liebe Geschwister, woher sollte der Centurio wirklich wissen, dass kein Anliegen im ganzen biblischen Kontext so vielfältig, ja, und klar gedeutet worden ist, wie eben das ganze Geschehen da auf Golgatha, am Kreuz auf Golgatha. Woher sollte er das wissen? Woher sollte er wissen, dass das ganze Alte Testament nicht voll ist von Hinweisen auf Jesus Christus als das Opferlamm? Woher sollte er Johannes 10, Vers 18 wissen, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber? Woher sollte er wissen, Matthäus 20, Vers 28, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Lösung für viele. Und woher sollte er Johannes 1, Vers 29 kennen? Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Woher sollte er das wissen? Liebe Geschwister, und so geht es weiter. Woher sollte der Centurio wissen, dass, wenn die Erde anfängt zu beben, Gott dann ganz nahe ist? Und wir wissen aus dem Alten Testament, wir wissen immer wieder, wenn im Alten Bund die Erde bebte, war das ein Zeichen der Gottespräsenz. Das hat zum Beispiel ein Mose erlebt oder ein Elia erlebt. Liebe Geschwister, woher sollte ein Centurio wissen, wenn es stockfinster ist, dass es dann um Kämpfe geht? Und wir wissen, als Jesus Christus am Kreuz hing, fand ein Kampf statt mit den finsteren Mächten. Woher sollte ein Centurio wissen, als der Vorhang im Tempel zerriss, dass Gott jetzt wieder die Tür weit, weit, weit geöffnet hat, dass es jetzt wieder freien Zugang zu Gott geben kann? Woher sollte der Centurio wissen? Wir kennen heute Hebräer 10, Vers 20. Weil wir denn nun, liebe Geschwister, durch das Blut Jesu Christi die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Liebe Geschwister, woher sollte der Centurio das alles wissen? Aber er merkte, diese Hinrichtung war keine normale Hinrichtung, die er bislang durchgeführt hatte. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Und somit endete für den Centurio dieser Tag, ja, er endete, wie eben kein bisheriger Tag in seinem Leben so geendet hat. Als Petrus gesagt hatte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, hatte Jesus Christus ihm geantwortet, selig oder glücklich bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. So, und jetzt steht wieder einer da, ein Heide, und sagt ihm auch so sinngemäß, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und auch für den Centurio gilt, das konnte ihm kein Mensch offenbart haben. Es konnte ihm kein Mensch offenbart haben, sondern nur der Vater im Himmel. Ihm ging ein Licht auf dem Centurio, ein Licht, das aus einer völlig anderen Welt kam. Und das ist das Wunder des Glaubens, liebe Geschwister. Das ist das Wunder des Glaubens. Denn er hatte ja überhaupt keine Ahnung von den Verheißungen Gottes. In keinster Weise, liebe Geschwister. Und ich musste da so an die Worte Jesu denken, als er einmal sagte, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Und Wilhelm Busch hat in seiner Auslegung an dieser Stelle einmal Folgendes gesagt, ich zitiere, entweder geschieht nichts in euch, und dann weiß ich auch nicht, was eure toten Herzen noch retten könnte. Oder es geht euch im Anblick des Gekreuzigten das große Licht auf und ihr fasst es. Ja, nochmal. Entweder es geschieht nichts in euch, dann weiß ich auch nicht, was eure toten Herzen noch retten könnte. Oder es geht euch im Anblick des Gekreuzigten das große Licht auf und ihr fasst es. Und liebe Geschwister, da kommen wir jetzt zu einer ganz wichtigen Erkenntnis. Es ist nämlich also ganz entscheidend, wann ein Mensch sein Bekenntnis ablegt. Wann ein Mensch sein Bekenntnis gegenüber dem Sohn Gottes ablegt. Begreift er und bekennt er, wie hier der Centurio bereits hier auf Erden, dass Jesus Gottes Sohn ist? Oder legt er sein Bekenntnis erst nach seinem irdischen Tod ab? Aber warum? Weil ihm dann gar nichts anderes übrig bleibt. Philipper, ich erinnere an Philipperbrief, Philipper 2, Vers 10 folgende. Dass in dem Namen Jesus sich beugen müssen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erden sind, und alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und das ist für den Ausgang eines Lebens eines Menschen enorm wichtig, wann ich mein Bekenntnis ablege. Jeder muss das Bekenntnis mal ablegen. Nur, wenn ich nach meinem irdischen Tod ablegen muss, weil ich quasi, ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist, weil ich quasi dazu gezwungen werde, das anzuerkennen, aber dann habe ich mein Leben verwirkt. Ganz entscheidend, weil ein Mensch sein Bekenntnis gegenüber dem Sohn Gottes ablegt. Ja, ich hoffe, ihr könnt allmählich verstehen, dass ich von diesem Centurio nicht losgekommen bin. Dass ich wirklich die andere Predigt, die ist ausgearbeitet, man kann sie ja immer noch halten, dass ich die erstmal beiseite gelegt habe. Ich fand es wirklich so beeindruckend, was Gott in einem Vers wirklich hineinlegt. Und was Gott einem auch schenkt, liebe Geschwister. Was Gott einem dafür wirklich alle Ehre, aller Lob und aller Preis und aller Dank. Und wir haben ja bei dem Centurio wirklich gesehen, als er das sah, ist er wirklich erschrocken gewesen und hat dann wirklich bekannt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ja, und über diesen Centurio, wenn man da mal so die Auslegungen da durchgeht, da ist viel drüber geredet werden. Man hat auch viel in diese Geschichte hineingedeutet, wo man sagen muss, das meiste kannst du streichen. Das meiste kannst du streichen. Nicht? Man fragte sich zum Beispiel, ob und welche Folgen dieses Bekenntnis für den Centurio gehabt haben könnte, vor allen Dingen etwa dienstrechtlicher Art. Aber ich denke, dass das dem Centurio wahrscheinlich in dem Moment vollkommen egal war, dass er jetzt nicht mehr von Rom abhängig war, dass er nicht mehr mehrheitsabhängig war, dass er nicht mehr von seinen Gefühlen abhängig war, dass er nicht von seiner Biografie abhängig war, sondern jetzt nur noch von einem, von Jesus Christus. Und dass er sich nicht mehr fragte, was tun die anderen alle oder was nützt mir, sondern dass er wirklich, hoffen wir, dass er wirklich auch mal in seinem Leben später so gefragt hat, was möchte der Herr von ihm? Und vielleicht, liebe Geschwister, vielleicht, also mich würde es brennend interessieren, vielleicht erfahren wir in der Ewigkeit noch die spätere Geschichte dieses Centurio. Also mich würde sie wirklich mal brennend interessieren. Wir haben ja nicht viel von ihm, wir haben ja nur diesen einen Satz. Nur diesen einen Satz von diesem Centurio. Und jetzt, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ich möchte noch mal auf diesen Satz kommen, den er da, auf dieses Bekenntnis kommen, was er da gesagt hat. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ein Chorleiter sagte mal, dass er neben einer Person saß, die eine gute, aber ja noch ungeübte Stimme hatte. Und es war für ihn schon interessant, diese Person, denn er sagte, sie hatte etwas, was noch ausbaufähig war. Und so kommt mir dieses Bekenntnis des Centurios vor. Er hatte schon mal seine Stimme erhoben, aber sie war ja noch etwas unsauber, denn er hatte sich ja eigentlich in der Zeit vertan, also in dem Tempus vertan. Der Satz sollte ja nicht lauten, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen, sondern er sollte ja eigentlich lauten, dieser ist Gottes Sohn. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Aber er hatte es schon mal ausgerufen, liebe Geschwister. Er hatte schon mal wirklich seine Stimme eingeübt. Ja, er hatte also etwas, was noch ausbaufähig war. Und für uns ist das natürlich klar, das ist Jesus Christus auch für uns Gottes Sohn. Und er ist nicht, was er vielfach für Menschen heutzutage ist, was weiß ich, ein netter Freund, ein Begleiter, ein Humanist, ein Orientierungspunkt für irgendwelche religiösen Fragen oder was sonst auch immer. Liebe Geschwister, wir wollen uns ganz klar und eindeutig anderen gegenüber Jesu Christi ganz klar bekennen und allein wirklich nur auf ihn setzen. Tja, das war der römische Hauptmann unter dem Kreuz, das war der Centurio. Ja, das war der Centurio, liebe Geschwister, der Hauptmann unter diesem Kreuz Christi, der bei dem anfangs aus einem Tag wie jeder andere schließlich ein Tag wurde, der eben nicht war wie jeder andere. Und dieser Centurio, dieser Hauptmann unter dem Kreuz, der anfangs keinen blassen Schimmer hatte, der die Welt nicht mehr verstand, dem schließlich aber wirklich ein Licht aufging und der fortan seine Stimme, ich sag's mal jetzt so in der militärischen Sprache, für seinen neuen Feldherrn wirklich einübte. Ich kann mich nur noch mal wiederholen, ich fand es faszinierend, beeindruckend, was der Herr wirklich in solch einem Vers hineingelegt hat. Und deswegen, wie gesagt, deswegen bin ich irgendwie auch nicht los davon losgekommen. Ja, es ist eben so, Gott hat es eben so gelenkt und so geleitet. So schlicht und einfach muss man das sagen. Und ich bin heute dankbar darüber, dass ich mich mal mit diesem römischen Hauptmann befassen durfte. Und jetzt darf ich euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wir möchten dir so von Herzen danken, dass du in diese Welt gekommen und für uns gestorben bist, dass du unsere Schuld vergeben hast und wie wir mit dir in alle Ewigkeit leben können. Und jetzt möchten wir dich ganz herzlich bitten, dass dieses Wunder geschieht, was schon immer geschehen ist, dass du wirklich in Menschenleben hineintrittst und erleben dürfen, wie aus normalen Tagen deine Tage werden. Und du kennst uns, Herr, jeden Einzelnen, die sich daran freuen, dass wir den Tag hatten, ja, der wie kein anderer Tag war. Und du kennst die, für die wir dich bitten, dass du ihnen auch diesen Tag schenken mögest, der wie kein anderer Tag ist. Und so geben wir dir alle Ehre, loben und preisen und rühmen deinen herrlichen und wunderbaren Namen. Amen.